Hey everyone, I'm Scott Hansen from NFL Red Zone, and you're listening to the Delay of Gain podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Delay of Game, der Football-Podcast am Dienstagabend mit Episode 298. Man wird es vielleicht im Laufe der nächsten Minuten oder der nächsten Stunde auch mitbekommen. Ich bin etwas angeschlagen und nicht wirklich im Vollbesitz meiner geistigen und auch körperlichen Kräfte. Und deshalb wird das vielleicht heute auch alles etwas dann noch nüchterner und etwas kürzer auch als jetzt zuletzt in den Episoden der Offseason. Nichtsdestotrotz haben wir auch ein Bier und nichtsdestotrotz ist auch der Christian da. Hallo.
Hey Tobi, grüß dich. Ja, man hat es vielleicht schon gehört. Ich habe eine Dose heute zum Aufmachen. Ich hoffe, es war nicht zu laut.
Vielleicht nee, ich glaube nicht. Dose. Ja, was ist drin in der Dose?
Es ist Guinness. Ich habe ja jetzt festgestellt, ich habe es fast wieder verpasst, dass St. Patrick's Day war am Wochenende, habe es nicht geschafft, einen Pub zu besuchen oder ein Guinness zu trinken, habe nur schöne Bilder gesehen und da habe ich doch heute gedacht, ich schlag zu und trinke ein Guinness. Hatte ich natürlich schon öfters auch mal, aber das passt, glaube ich, zum Datum.
Ja, ich habe einen Würzburger Hell, also nicht das Würzburger Pilz, das ich bestimmt auch schon mal irgendwann hatte, sondern das Helle, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Podcast noch nicht aufgetaucht ist. Prost.
Prost.
Mal gucken, inwiefern ein bisschen Bier hier noch hilft heute. Normalerweise leite ich ja in die erste Headline, aber aus gegebenem Anlass werden wir diesen Spieß heute mal rumdrehen. Und deshalb erteile ich direkt ohne Umschweife das Wort dem Christian.
Ja, sehr gerne, Tobi. Also Segment 2, Free Agency und Headlines. Einer der besten aller Zeiten hängt den Helm an den Nagel. Aaron Donald, der beendet seine Karriere. Wie überraschend ist die Entscheidung des dreimaligen Defensive Player of the Year? Und wie werden die Rams ohne ihre Nummer 99 aussehen?
Ja, Freitag war es, als die Push-Benachrichtigung kam. Natürlich aus mehreren Quellen, aus mehreren Ecken habe ich sie bekommen und war tatsächlich so für 2, 3 Sekunden ein bisschen geschockt und überrascht. Und dann habe ich aber auch kurz drüber nachgedacht. Ich meine, es war jetzt auch so in den letzten Wochen immer mal wieder, ja, immer noch kein Official Word von Donald. Was macht er? Und eigentlich haben jetzt auch viele gedacht, er würde spielen. Man hat wohl auch rausgehört, einige Leute wussten zu berichten und zu schreiben, dass das Team auch schon seit einiger Zeit Bescheid wusste. Also das ist jetzt nicht irgendwie an demselben Tag oder einen Tag vorher an die Rams herangetragen worden. Aber man muss ihnen auch Credit dafür geben. Es ist nichts nach außen gedrungen vorher. Das ist ja sonst oft der Fall, auch in der National Football League. Auch wenn da keine Bild-Zeitung involviert ist. Aber das geht dann schon auch irgendwo raus an irgendwelche Insider, irgendjemand, der es halt rausbekommt. Ja, ich fand es, wie gesagt, für einen Moment überraschend, dann aber auch irgendwo nicht ganz überraschend, weil er ja auch immer wieder in den letzten Jahren mal damit geliebäugelt hat, sich überlegt hat, ganz genau überlegt hat, ob er vielleicht aufhört. Nach dem Super Bowl-Sieg war das ja schon mal im Gespräch. Letztes Jahr war das auch irgendwie ein Thema in der Offseason. Jetzt war es auch wieder ein Thema. Es war irgendwie nicht so großes Thema. Aber es ist halt so jetzt. 32 Jahre ist er alt, 10 Saisons. Damals 2014 in der ersten Runde an Pick 13 von den Rams ausgewählt. 3-mal ist er Defensive Player of the Year geworden. 8-mal All-Pro, 10-mal Pro Bowl, 111 Quarterback-Sacks in 154 Spielen. Damit ist er natürlich auch der All-Time-Leader der Rams. Und der Super Bowl-Titel. Er hat ihn erreicht. Und das ist natürlich auch etwas, was dann, glaube ich, die Gedanken für jemanden, der so viel Hingabe, Herzblut und Schweiß auch investiert hat über all die Jahre, schon im College, auch davor, also eigentlich sein ganzes Leben darauf hingearbeitet hat, fällt es gerade noch ein bisschen leichter. Es gibt viele Unvollendete, nicht nur Defender, auch natürlich reden wir oft über Quarterbacks, unvollendet, die nicht den Super Bowl gewinnen konnten. Früher große Leute wie Dan Marino, der natürlich auch immer so ein leuchtendes Beispiel da ist, das gerne rangezogen wird. Aaron Donald hat den Super Bowl gewonnen. Er hinterlässt natürlich eine große Lücke. Als Rams-Fan bin ich dankbar, dass ich ihn sehen durfte, live auch körperlich präsent live erleben durfte bei verschiedenen Anlässen. Ja, Greatness ist halt irgendwie so ein Wort, was halt steht, ne? Und Christian und ich haben uns hier ja auch schon über mögliche Hall of Fame-Zugehörigkeiten unterhalten und waren dann oft nicht einer Meinung, gerade auch bei Quarterbacks mit oder ohne Ring, Philip Rivers, Eli Manning auch bei anderen Leuten. Aber ich glaube, hier ist es. Also es wäre eine Frechheit, wenn er in 5 Jahren, wenn er das erste Mal eligible ist, nicht als First Ballot Hall of Famer reingeht. Einer der Besten, die je diese Position gespielt haben in der ruhmreichen Geschichte der NFL. Und ich weiß, er hört unseren Podcast nicht, aber danke, Aaron, für 10 Jahre Vollgas für die Rams und ganz viel Impact. Und wer weiß, welche Zahlen er noch aufgelegt hätte, wenn er nicht von den 10 Jahren gefühlte 10 Jahre auch x-mal gegen Double Teams ankommen musste. Ich habe im Internet eine schöne Bildergalerie gesehen. Bilder, die zeigen, welche Maschine Aaron Donald wirklich war. Da war zum Beispiel, also eins ist in Erinnerung geblieben. Ich glaube, es waren zwei Seahawks-Spieler, zwei Seahawks-O-Line, die versucht haben, ihn irgendwie zu stoppen, und er quasi, das Bild impliziert schon, dass er quasi einfach durch die beiden durchmarschiert. Also ja, es wird natürlich schwierig sein, ihn zu ersetzen. Man kann ihn nicht ersetzen. Die Defense ist im Umbruch, er hat ihn mit eingeleitet, und dann schauen wir mal, wie es bei den Rams weitergeht. Aber jetzt darf auch der Christian natürlich noch ein paar Worte sagen.
Ja, Tobi, es ist, du hast es schon ganz gut beschrieben. Ich finde, das ist am eindrucksvollsten, wenn man sich die Bilder anguckt, und sieht, wie er mal gedoppelt worden ist und getrippelt worden ist zum Teil. Du siehst dann, es gibt Bilder, wo er dann 1 gegen 1 gewinnt, dann versuchen sie es mit dem Double, dann gewinnt er immer noch und dann stellen sie 3 Leute ab, 4 Leute ab. Zum Teil gibt es Bilder im Internet, wo die ganze O-Line mehr oder weniger sich nur mit ihm beschäftigt. Was soll man sagen? Super, super Spieler, hat die Position nochmal auch aufgewertet, diesen Defensive Tackle. Da gab es natürlich schon vorher auch dominante Spieler, aber dass man so einen Impact auf den Quarterback haben kann,
Er hat so ein bisschen den Charakter dieser Position Defensive Tackle auch neu
nochmal
definiert, ne?
geändert. Ja,
Ja.
genau. Und es gibt auch andere gute Spieler jetzt in den letzten Jahren, aber die kommen ja nur irgendwo an ihn ran. Also selbst ein Chris Jones, der ja ein super Defender ist, aber wenn man sich dann die Statistiken anguckt und auch anguckt, wie oft er gedoppelt wird, dann ist da nochmal Welten dazwischen. Und man kann ihn dann mit vorherigen Superstars vergleichen, den wir auch gesehen haben, zum Beispiel JJ Watt zum Beispiel, als auch ähnlicher Spielertyp vielleicht irgendwo, aber er ist einfach dann noch stärker und noch besser. Und da muss man schon sehr weit zurückfinden, zu schauen, mit wem kann man da, wer kann da mithalten, ne? Ja, also ich denke, er ist der beste Defensive-Spieler seiner Generation. Er war vielleicht sogar in manchen Jahren der beste Spieler einfach in der NFL, muss
Ja.
man sagen, ja. Auch mit Quarterbacks und allem drum und dran. Ja, und hat damit natürlich einen riesen Impact gehabt. Und man kann sich auch nochmal angucken. Er hat ja auch den Super Bowl irgendwo gewonnen. Er war ja in den entscheidenden Sa ne, Spielzügen dann am Ende. Das ist nicht immer der Sack oder es ist ja nicht immer dann Interception-Touchdown oder sowas, sondern
Vierter
es
und
ist
eins für
einfach,
die Bengals.
ja, es ist
Ja,
dann einfach eine
und
Incompletion, es ist ein Tackle for Loss. Es sind dann Sachen, wo einfach er den Impact hat auf den Quarterback. Und wenn da nicht der Druck wäre, hätte der Quarterback 2 Sekunden mehr Zeit und würde, oder 1 Sekunde mehr Zeit und würde den Receiver dann finden. Und diese Plays hat er gemacht. Und die ganz Großen machen dann natürlich auch in den größten Momenten, siehe Tom Brady, ja, machen die dann immer noch diesen einen Spielzug oder dieses eine Play, um dann so ein Super Bowl zu entscheiden. Er hat das geschafft, er hat auch einen verloren, ja, und er hat einen dann gewonnen mit den Rams und ist ein super Spieler gewesen, um den man sich als Gegner absolut kümmern musste. Geht jetzt auch noch quasi vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe seiner letzte Saison war etwas schwächer, hat er vielleicht auch selber gemerkt. Ist nicht mehr, also, ne, immer noch sehr, für alle anderen in der Liga sehr, sehr, sehr gute Saison gewesen. Für ihn war es ein bisschen, man hat jetzt gemerkt, langsam über 30, dass es ein bisschen zurückgeht. Und dann macht er, glaube ich, einfach auch Schluss, weil er hat ja auch alles gereicht. Was soll er noch beweisen? Er war der dominanteste Defender in der Liga jetzt über Jahre. Er hat die ganzen Rekorde. Er hat vor allen Dingen diesen Super Bowl-Titel. Und ja. Es war für mich eigentlich vor 2 Jahren wahrscheinlicher, dass er aufhört. Jetzt hatte man das Gefühl nach so einer guten Rams-Saison, okay, es geht einfach da weiter bei den Rams. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch das, man geht jetzt mit einer vernünftigen, man geht jetzt nicht nach einer Down-Season oder so, sondern man geht jetzt nochmal nach einer guten Saison bei den Rams und ihm reicht es jetzt. Und das ist okay. Ja, hat er natürlich auch eine Menge Geld verdient. Und ja. Also mein Respekt einfach auch für ihn und war immer einfach Wahnsinn, ihn da zu sehen, weil die anderen, die sind ja auch die besten Athleten, die trainieren auch ohne Ende und sind zum Teil Pro Bowl-Spieler und er hat dann nochmal den absoluten Unterschied gemacht, wie man dann in den Spielen gesehen hat.
Ja, ich werde ihn natürlich einfach auch vermissen, weil er ist ein Musterbeispiel gewesen, auch für Einsatz und ja, Arbeitseinstellung. Ich glaube, dass, wie du gesagt hast, das stimmt schon, dass man jetzt so, es war also keine Down-Season, es war eigentlich jetzt noch ein versöhnlicher Abschluss dann mit dieser Playoff-Teilnahme, die ja viele Experten ihnen eigentlich auch nicht zugetraut
Ja.
haben. Und das ist dann schon alles, weiß ich nicht, es ist dann schon noch okay. Natürlich ist man als Rams-Fan gerade auch enttäuscht, dass es jetzt so ist. Man hatte irgendwie schon das Gefühl, naja, macht dieses Jahr noch. Ich persönlich habe wirklich gedacht, diese Saison wird seine letzte, ohne dass er das vorher ankündigt, sondern dass er einfach die Saison spielt. Er sagt, er kommt zurück, er spielt die Saison. Es ist ja auch das letzte Vertragsjahr eigentlich für ihn gewesen. Und jetzt, ja, ist Herz und Seele der Defense oder dieses Rams-Teams ist weg. Er hat auch seinen Vertrag nochmal restrukturiert. Das war dann kurz vor seinem Announcement. Da hat man eigentlich auch gedacht, na, das ist doch eigentlich ein Zeichen, ne, und so. Aber das war vielleicht auch nochmal so ein bisschen Abschiedsgeschenk beidseitig. Er restrukturiert und gibt den Rams ein paar Millionchen Cap-Space zum Arbeiten für die Saison. Und auf der anderen Seite
Hat er noch
gehen
einen
die
Bonus gekriegt,
Rams,
ne?
ja, die Rams haben jetzt da
Glaube
auch
ich,
noch ein
ne?
bisschen was für ihn natürlich getan. Ich habe jetzt auch natürlich ein bisschen quer gelesen, nachdem ich am Freitagabend, bevor ich mich hingelegt habe, erstmal, glaube ich, noch 27 Mal dieses entscheidende Play aus dem Super Bowl mir angeguckt habe. Mic'd-up-Version aus der Sicht, aus der Sicht, aus der Sicht, dann nochmal aus dem Feed, dann
Auch
bei.
McVay, wo der gesagt hat, er macht das Play, hat das ja auch
Ja,
angekündigt und
genau,
so, ne?
all
Ja.
das habe ich mir nochmal gegeben. Ich habe das irgendwie gebraucht. Das war nochmal irgendwie auch so ein Ding, um auch nochmal zu sagen, ja, und alleine dieses Play und das, was damit zementiert worden ist, das ist halt dann schon wieder, das ist dieses mit der Legacy ne? Ich habe aber auch die verrücktesten Sachen schon wieder gelesen, dass man da eigentlich dann das irgendwie vielleicht noch anders macht von dem Vertrag her und dann, das klingt so, als würde man ihm vielleicht noch irgendwie mit dem Salary den Anreiz geben, er kommt Mitte der Saison nochmal wieder. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwo gelesen hast. Das war nur
Ja,
an ein, zwei
die
Stellen,
Tür
das
ist
war
nicht
jetzt.
ganz zu so, ne? Also von
Ja,
der
war nicht so die breite
Rams-Seite,
Masse, die das irgendwie ins Auge gefasst hat, aber ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass er ein Typ ist, der dann sagt, oh, die Rams sind 7-2 und jetzt ist hier nach der Bye-Week oder was auch immer, Woche 11 und jetzt gehen wir in die entscheidende Saisonphase, es ist jetzt November und ab jetzt wird Meaningful Football gespielt. Ich spiele jetzt, ne? Also das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ja. Ich zitiere dann immer gerne irgendwelche Songs und da fällt mir auch ein Hip-Hop-Song ein. Ich glaube, der ist unter anderem mit Eminem und Dr. Dre und der heißt Once You're Gone, You Don't Come Back. Und ich glaube, das ist auch das, wie es Aaron Donald halten wird. Ich bin mir auch sicher, dass das heute unsere größte Headline ist. So, und die, über die wir am längsten reden. Wir wollen es ja heute auch nicht ganz so lang ziehen. Aus den eingangs genannten Gründen. Ja,
ja, dann
ich
mach doch
weiß nicht. Ich
weiter.
hoffe, ich habe jetzt
Ja, so.
niemanden enttäuscht, der erwartet hat, dass es irgendwie emotionaler wird oder sonst noch mehr Zahlen ich raussuche. kann man sich jetzt noch lange dran aufhalten, aber in dem Fall, auch wenn ich das sonst eigentlich nicht gerne sage, googelt sie euch selber nochmal. Es ist schon bemerkenswert. Das ist eine Hall of Fame-Karriere und
Ja, guckt euch
ja.
lieber die Highlights an noch. Das ist,
Ja,
also ich
und
glaube, aus
die,
diesen
ja.
Videos und Bildern und wenn versuchen drei O-Liner ihn zu stoppen, da kriegt man noch mehr raus und vielleicht die Super Bowl Highlights ja dann nochmal gegen Cincinnati.
Und die Rams haben sicherlich natürlich jetzt auch da nochmal einen weiteren Umbruch. Aber man hat das schon so ein bisschen ja auch mit ihm eingeläutet. Ich glaube, da hat er auch seinen Anteil dran, auch an der Entwicklung der jungen Spieler in der Defense, die jetzt letztes Jahr schon gut gespielt haben. Übrigens in dem Jahr, wo sie jetzt nach dem Super Bowl schlecht waren, waren es, glaube ich, 5, 6 und jetzt waren es 8. Habe ich auch nochmal rausgesucht. Ja. Also dieses eine Jahr mit 20,5 hat er ja auch nie mehr erreicht, aber es war sonst ja fast immer Double Digits. Aber.
Ja, und einfach der Druck und
Das
die
hört sich
Double
schon
Teams
an.
und also der Impact ist ganz klar da. Ne? Wenn man, da kann man, da gibt es ja mittlerweile auch sehr gute Statistiken. Sacks ist ja eine Sache, aber wie viel Druck bringt man auf den Quarterback? Und dann
Ja.
gibt es ja auch wieder nochmal das im Verhältnis zu, wie oft wird man gedoppelt? Und da hat er einfach die Liga aller anderen völlig in Schatten gestellt.
In
Also
Schatten
das war,
gestellt. Ja.
ja, das muss man schon sagen, das ist eine ganz andere Liga. Es gab welche, die sind auch öfters mal gedoppelt worden, aber die hatten dann nicht, bei weitem nicht den Impact. Oder umgekehrt, es gibt Spieler, die auch den Impact haben, aber die sind nicht ansatzweise so viel gedoppelt geworden. Was natürlich auch mit der Position zu tun hat, ist ja manchmal schwieriger, auch einen Edge-Rusher dann zu doppeln, als jetzt einen Defensive Tackle, wo oft dann Guard und Center sich drum kümmern, ne? Und vielleicht dann
Ja.
sogar noch ein Dritter kommt.
Ja. Okay, also dann
Ja.
angenehme Rente, Aaron. Und vielleicht läuft man sich ja nochmal über den Weg. Ja, mal schauen. Also, nächste Headline, Christian. Die Bears haben Quarterback Justin Fields zu den Steelers getradet. Es ist passiert. Und wiederum, die Eagles haben von den Steelers Kenny Pickett bekommen, der schon nach dem Wilson-Announcement wohl nicht mehr so happy war. Was bedeutet der Fields-Move jetzt für Pittsburgh und ist damit klar, dass Chicago sich für Caleb Williams entscheiden wird? Was sind deine Gedanken?
Ja, meine Gedanken sind erstmal, die Bears haben sich irgendwie so ein bisschen verzockt, ne? Die haben, ich finde es nicht toll für die Bears, weil du kriegst für den Quarterback, der immerhin 3 Jahre da gestartet, ist, der immer noch relativ jung ist. Normal werden so Quarterbacks, ja, er hat 3 Jahre nicht auf einem guten Niveau gespielt, ja, du kriegst da keinen First-Round-Pick und vielleicht ist auch ein Zweitrunden-Pick, schwierig. Aber irgendwas von Wert wäre ja ganz nett gewesen noch, wenn man irgendwie einen Drittrunden-Pick, der noch zu einem Zweitrunden-Pick werden kann oder zwei Picks, ja, also mir ist das ein bisschen wenig, Tobi. Also das
Ja,
die Bears
du
haben
hast ja auch recht, nur wir haben ja letzte Woche auch schon mal kurz darüber gesprochen. Man hat ja das Gefühl, der Markt wird immer kleiner
ja.
oder es existiert gefühlt existiert gar keinen Markt. Und dann hatte sich das auch abgezeichnet durch das Quarterback-Karussell, was ich ja schon mächtig gedreht hatte, dass es eigentlich auch nicht mehr jetzt irgendwo den Slot gibt für ihn, um ein sicherer Starter zu sein in 24.
Ja.
Das hatte sich abgezeichnet. Und damit auch, dass der Preis auch irgendwo nicht gut ist. Ja, aber sorry, du.
Hey, ja, klar, es wurde immer weniger freie Plätze. Und was Chicago, glaube ich, nicht machen wollte, ist halt dieses, ja, wir behalten ihn noch und draften einen Quarterback und dann gucken wir mal, ob irgendwo sich jemand verletzt. Da hätte man ja eventuell mehr bekommen können, aber das ist natürlich dann auch schwierig vielleicht für die Struktur des Teams. Jetzt hat man einen sauberen Schnitt und kann einen Rookie-Quarterback und kann ihm direkt das Team übergeben. Also das ist okay. Aber ein Sechstrunden-Pick, der vielleicht ein Viertrunden-Pick wird, wenn er viel spielt, das ist mir zu wenig. Ja, das ist
Ramschladen, ja.
für so einen Quarterback, der doch ein gewisses Talent hat. Wir haben gesehen, dass er ja schon ja laufen kann, dass er das. Ich war ja immer ein Fan von ihm und ich fand ihn, habe ihn ja auch nach dem Draft promoted und haben gesagt, das ist der nächste Quarterback in Chicago. Und er hat da auch unter schlechten Bedingungen gespielt. Das ist jetzt schwierig nach 3 Jahren. Es hätte ein bisschen mehr letztes Jahr sein müssen, auch in seiner Entwicklung. Aber er hat ein bisschen was gezeigt. Also ich finde ihn eigentlich ein recht spannendes Projekt, sage ich mal. Also ich würde jetzt nicht meine Hoffnung als Franchise komplett auf ihn setzen und sagen, ich gebe jetzt da 3 First-Round-Picks und mach den zum
Nee.
Starter und sowas. Überhaupt nicht. Aber ja, als Atlanta oder jetzt als so ein Team wie Pittsburgh, du kaufst jetzt halt zu einem niedrigen Preis, ja. Du kriegst ihn jetzt günstig. So ein Sechstrunden-Pick ist erstmal nichts in der NFL, muss man mal sagen. Dafür holen andere einen Panther oder einen, weiß was ich, einen Backup-Linebacker, der gar nicht spielt. Das heißt, wenn du da auch nur eine leichte Chance hast, eine 10% Chance, dass er nochmal ein sinnvoller Quarterback wird dann lohnt sich das im Prinzip. Ja? Also ich finde den Move für Pittsburgh sehr, sehr gut. Die haben jetzt zwei Optionen. Die haben Wilson, sie haben Fields und
Ja.
können einfach mal gucken. Beide haben sie günstig gekauft. Es ist kein Commitment. Sie müssen nicht irgendwo was rechtfertigen. Der eine spielt, der andere spielt Draftpicks. Den einen hast du für das Minimum Salary, den anderen hast du für einen Sechs-Runden-Pick geholt. Und dann stellst du die beide mal rein und sagst: Guck mal, Jungs, so, jetzt möchte ich mal was sehen von euch beiden. Der eine will seine Karriere nochmal retten. Der andere ist
Beide.
von seiner Franchise getradet worden, ist noch relativ jung. Und dann gibt man Gas, Freunde. Und ich finde es eigentlich für Pittsburgh relativ gut. Kann es sein, dass beide nicht gut sind? Kann es sein, dass Wilson das Duell gewinnt mit mehr Erfahrung und dann auch wieder gurkig spielt wie in Denver? Absolut möglich. Aber ist es eine Möglichkeit für Pittsburgh, einen starting Quarterback, einen guten Quarterback vielleicht sogar in ein, zwei Jahren da rauszukriegen mit dieser Aktion? Ja, ist es für mich. Also
Ist es,
für die
ja, sehe ich auch
Bears,
so.
ihn wegzutraden, weil man die Nummer 1 Overall Pick hat und nicht 2 Jahre lang den weggeben kann und nicht weiter auf Fields warten kann. Er hat sich zu wenig entwickelt in die 3 Jahren. Das muss man ja auch einfach sagen.
Ja.
Aber es ist zu wenig, für was Chicago bekommt. Und es ist deshalb ein guter Move für die Steelers. Und auf der anderen Seite, es ist für mich auf jeden Fall klar, dass sie jetzt einen Quarterback, du hast ja noch die Frage gestellt, ist es klar, dass sie Williams nehmen? Ist es klar, dass sie einen Quarterback nehmen? Ist es glasklar? Ja,
Ja.
und er ist der absolut wahrscheinlichste Quarterback. Das heißt, es ist jetzt die Chance, ist, denke ich mal, über 80, 90%, dass sie ihn nehmen. Und wenn nicht ihn, dann einen anderen Quarterback. Aber es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie ihn nehmen.
Ja, ich glaube auch, dass es Williams wird für Chicago. Ich meine, die ganze Sache wäre ja auch, es wäre ja auch, wenn du den Pick hast, nicht, dass sie in andere Positionen nehmen, nimmst ja natürlich dann den Quarterback. Also es macht dir hier nicht jetzt Sinn. Einen, so gut die Receiver auch sein mögen in der Draftklasse dieses Jahr, da einen Receiver zu nehmen. Also wenn, wäre es ja nur so gewesen, dass sie den Pick abgeben für ein anderes Mega-Angebot und einen anderen Weg einschlagen. Vielleicht dann auch mit Justin Fields weiterhin. Von daher spricht er sehr viel für Caleb Williams, der jetzt auch, haben sie Gerald Everett den Tight End geholt, Cole Kmet, dann haben sie Keenan Allen jetzt unter Vertrag. DJ Moore ist noch da. Also, das ist ja auch jetzt ein Receiver, Tight End Core, der jetzt für einen Rookie sicherlich besser ist als zum Beispiel, was Bryce Young als letzter Nummer 1 Overall Pick vorgefunden hat. Das ist nicht so schlecht. Und dann sagt man auch, Caleb Williams ist besser als Bryce Young. Also, das spricht natürlich viel dafür, dass das in Chicago besser laufen könnte. Ich sage nicht wird, aber besser laufen könnte. Und deshalb. Erstmal ist das die eine Seite und die andere Seite hast du ja auch schon gesagt. Pittsburgh hat einen Quarterback geholt ohne Draftpick, für den sie 1,21 Millionen Dollar ausgeben müssen und für den anderen geben sie einen Sechstrunden-Pick her. Für die beiden Namen mit dem Upside, der durch dieses niedrige Investment ist halt da viel Upside und zwar auf beide Quarterbacks bezogen. Machst du ja gar nichts falsch. Und was mich irritiert in dieser Gesamtkombination oder halt auch in seinen Einzelteilen mit den Quarterbacks, Christian, ist ja, warum hat das kein anderer irgendwie mit einem der beiden irgendwie gemacht? Weil es gäbe ja nun genügend Teams, die irgendwo diesen Need gehabt hätten, irgendwas zu verändern im Quarterback-Room. Und das haben wir auch gesehen. Es wurde ja viel getradet, entlassen, verpflichtet und so weiter und so fort. Plus, Pittsburgh hat natürlich auch jetzt die Schnauze voll gehabt nach dieser Post-Big Ben-Ära und am Ende mit Big Ben war es ja auch nicht mehr so geil, aber danach mit diesen Rudolphs und Pickett
Pickens
und wer
und
war jetzt noch hinter Rudolph, da waren ja noch mehr Ersatzleute, kommen jetzt schon gar nicht mehr auf alle. Jetzt hast du da einfach eine Lösung, wo du weißt, hey, ein Quarterback spielt nicht toll. Und Mike Tomlin will was verändern. Dann haben wir aber einen dahinter, von dem wir glauben, dass er auf jeden Fall mal drei Klassen besser ist als unsere Backups der letzten 3 Jahre. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Upside. Und ja, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, also warum nicht, ne? Wilson spielt jetzt noch ein halbwegs solides Jahr, dann sagt er, ich habe mich jetzt nochmal rehabilitiert, wir waren in den Playoffs, weiter sind wir nicht gekommen, weil wir dummerweise auf diesen Typen mit der 15, der schon irgendwie X Ringe an der Hand hat, getroffen sind. C'est la vie. Ich gehe in Rente und dann sagen die, ach, da ist auch der Fields auf seinem letzten Jahr vom Rookie-Deal. Ja, Heidewitzka, Herr Kapitän. Und dann hat er jetzt auch noch mal ein ganzes Jahr Zeit, uns zu zeigen, was los ist. Kann man natürlich so machen, es kann aber auch sein, Wilson spielt scheiße, Fields übernimmt in Woche 6. Also da ist ja ganz viel
Und
möglich, aber sie haben
nächstes Jahr, Tobi, nur das zu
Möglichkeiten.
sagen, weil er hat 3 Jahre schon gespielt, das ist jetzt
Ja.
sein viertes und das
50
heißt,
Option.
nächstes Jahr wäre 50 Option und kostet dann schon ein bisschen was,
Kostet
ne?
dann natürlich
Also
schon was, ja,
sie
aber du
müssten
hast
sich jetzt
trotzdem die
dann irgendwann
Kontrolle
im,
und kannst ihn dir angucken,
du hast die
ne?
Kontrolle, ja, du kannst
Ja.
sie dir
Kannst ihn
angucken.
angucken.
Sie müssen sich dann halt nur irgendwann entscheiden, ob sie da mit ihm weitergehen, ne?
Ja. Und vielleicht können Sie die Frage auch schon aufgrund des Verlaufs der jetzt kommenden Saison nach dem vierten Jahr beantworten. Auch das ist ja möglich, ne? Man weiß es nicht. Ja. Noch was zu der Geschichte oder wollen wir weitergehen?
Nö, können wir weitergehen. Also das ist gut für Pittsburgh und ja, ein Ende für die Bears, aber zu wenig rausgeholt aus der Situation irgendwie jetzt.
Ja, ich glaube, also ich, klar, man kann ihnen das, nee, man muss ihnen das eigentlich auch zum Vorwurf machen. Schlechter Markt hin, schlechter Markt her oder kein Markt hin und her. Auf der anderen Seite wollten sie jetzt, glaube ich, auch den klaren Cut haben, dass sie jetzt, jetzt auch Klarheit schaffen können, hin in den Wochen, die hin jetzt zum Draft führen. Dann kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt, also ich habe ja letzte Woche gesagt, also irgendwie so ein Drittrunden-Pick oder so darf es dann schon noch sein, ne?
Ja.
Und Se ein Sechser, der zur Vier werden kann, da fangen die Magenschmerzen ja schon wieder von vorne an, die ich schon seit Wochen habe. Also es ist nicht,
Nicht der Hit, ne?
nee,
Nee,
es ist
nee.
nicht der Hit. Und eigentlich haben wir gesagt, Chicago macht momentan jetzt so mit dem neuen GM in
Ist
letzter
richtig,
Zeit
ne?
ja viele Sachen eigentlich ganz gut. Oder
Ja, wir haben sich
ich
verzockt.
hab gesagt, nicht alle Dinge finde ich gut, aber ich finde sie zumindest nachvollziehbar. Hier kann ich es nur nachvollziehbar finden, wenn es wirklich nur darum ging, jetzt den Cut einfach hinzubekommen. Also alles andere holt mich sonst nicht ab bei dem Thema. Und auch das nur mit dem leichten Pfeifen durch die Zähne. Aber.
Gut, dann gehen
Aber
wir
wo wir
weiter,
gerade bei
Tobi.
Pfeifen durch die Zähne sind, das ist ja die nächste Franchise. Oh, um Gottes Willen. Also da ist ja auch, da verstehe ich auch viele Dinge nicht.
Ja, dann kannst du ja darüber direkt mal berichten, Tobi. Also es geht um die Chargers. Viel Bewegung bei den Chargers. Da passiert einiges im Moment. Ja, was ist passiert? Also sie
Schnell zu
haben
den Bears, ne?
ja, geht
Falsch
ein zu den
aufgeschrieben.
Bears. Ja, genau, das haben wir ja gerade schon angedeutet. Mike Williams wurde entlassen und Bosa und Mac Paycuts. Man muss dazu ja sagen, diese vier Spieler, und das ist vielleicht noch meine Einordnung jetzt dazu, waren in den Top 15 der Salary Cap Hits dieses Jahr. Das heißt, die hatten vier Spieler da drin,
Ligaweit,
die
ne? Muss
Chargers,
man dazu sagen.
ligaweit.
Ligaweit, ja.
Und
Nicht nur bei
nicht
den
in ihrer
Chargers, ligaweit.
Position oder sowas, ne? Ligaweit. Und es war kein Quarterback. Also sie haben vier Spieler da oben mit drin, die eigentlich kein Quarterback sind. Also sie haben extrem viel Prozente des Salary Caps für diese Spieler, die wichtige Positionen spielen. Wide Receiver und Edge Rusher sind
Ja.
wichtige Positionen, aber diese Position doppelt da oben mit drin zu haben, ist natürlich nicht, ja, nachhaltig, ne? Da muss man was tun und das haben sie jetzt angefangen, Tobi.
Ja, sie mussten das ja auch, weil sie ziemlich tief in der Kreide, sie waren Saints-mäßig im Minus, um das mal so zu formulieren, vom
Ja.
Capspace her. Und ich hatte ein bisschen andere Erwartungen, wie diese vier Personalien aufgeschlüsselt werden. Ich nehme mir jetzt mal kurz die 60 Sekunden, um das zu skizzieren, wie ich das
Ja,
eigentlich,
ja.
Entschuldigung, wie ich das eigentlich, als wie es gegen das Mikro gedonnert hier, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Aber muss auch da noch vorausschicken, dass ich mich in den letzten Wochen tatsächlich sehr, sehr wenig mit den Chargers beschäftigt habe. Wenig gelesen, eher meistens nur quer. weil das eine Franchise ist, die, ich finde, die hat, da ist so viel mies gelaufen in den letzten Jahren und ich bin auch so ein bisschen müde, sie immer irgendwie zu hypen. Ich habe das im Verlaufe der jetzt ab vergangenen Saison ja auch dann irgendwann ad acta gelegt und habe dann da auch mal eher drauf gekloppt, spätestens als sie dann da rund um Weihnachten einfach mal den ganzen Baum angezündet haben mit Entlassungen und Coaching-Staff und so weiter. Also ich glaube, meine Erwartung war ja eigentlich, dass sie Keenan Allen nach diesem super Jahr, was er noch hatte, dass sie ihn behalten, dass sie Williams abgeben. Das war mir eigentlich klar. Der war jetzt auch zuletzt verletzt. Dem haben sie ja auch einen Vertrag gegeben als Nummer 2 Receiver, der angesichts seiner Verletzungen, ja, der ist untragbar dann geworden. Und ich war mir sicher, dass mindestens einer der beiden Defender entlassen oder getradet wird. Also entweder Mac oder Bosa. Es gab auch entsprechende Gerüchte. Mehr als Gerüchte waren es dann tatsächlich auch nicht. Und deshalb habe ich gedacht, Allen und entweder Mac oder Bosa, einer von beiden, plus Keenan Allen, spielen 2024 für die Chargers und dann der andere Defender und Mike Williams nicht. Es ist etwas anders gekommen. Allen ist getradet worden. Da hat man jetzt auch nochmal im Nachgang gehört, dass sie ihm eigentlich auch das Gehalt kürzen wollten. Salary wollten sie rangehen. Das wollte er nicht. Und dann ist diese Geschichte relativ schnell in Richtung Trade ausgeartet. Und ja, mit Mac und Bosa, also dann hieß es ja Bosa vielleicht mal mit seinem Bruder. Dann gab es auch schon Gerüchte, Bosa vielleicht bei den Rams, muss er quasi nur die Straßenseite wechseln. Mac war auch irgendwie heiß gehandelt bei vielen Teams. Aber so ist es jetzt gekommen. Sie haben es erstmal geschafft, so wie alle anderen Teams natürlich auch, zum offiziellen Start des Ligajahres in die schwarzen Zahlen beim Capspace zu kommen. Keiner darf da im Minus sein. Das hat jetzt auch bei allen funktioniert. Aber was ich mich halt schon frage, Christian, bei allem Hype um Jim Harbaugh, wollen Sie eigentlich Herbert auch noch loswerden? Also wollen Sie dem jetzt die Laune am Football verderben, weil der spielt da mit irgendwie einem Haufen No-Names und Average-Typen jetzt nächstes Jahr? Der First-Rounder-Receiver vom letzten Jahr war bisher auch eher eine Null als irgendwas anderes. Und dieser Kader hat halt viele Baustellen. Also nur weil du den fünften Pick in der ersten Runde vom Draft hast, löst du damit ja nicht alle diese Probleme. Also ich bin ein bisschen irritiert von dem einen oder anderen Move, wie er gelaufen ist. Bin mal gespannt, wie du es einordnest.
Ja, es ist ein Umbruch bei den Chargers und man muss einfach feststellen, dass man mit der Strategie der letzten Jahre nicht weitergekommen ist. Die Strategie war, wir sind ein Spieler weg, wir gehen all in, wir versuchen hier mit dem jungen Quarterback dem verschiedene gute Spieler zur Seite zu stellen. Das ist ja in der Theorie keine schlechte Strategie und wir holen so Leute wie Mac dann auch rein. Ja, aber es ist auf dem Platz ist es nie. Ich sag mal, die beide so am Platz, ne? Auf dem Platz ist es nie rübergekommen, dass du tolle Veteranen hast, dass du eine gute Defense hast. Wir haben jetzt Jahre gehabt, wo die Chargers einfach überrannt worden sind, wo die Laufdefense nicht gestimmt hat. Ja, und dann mit den Receivern, die verletzt sind. Und ja, es ist einfach so, dass die Chargers kein gutes oder konstantes Produkt irgendwie aufs Feld gebracht haben. Man geht jetzt mit einem neuen Coach und man sieht, wow, wir können das ja auch nicht auf Dauer durchhalten. Also es ist ja wir haben zu viele Stars, zu viele hochbezahlte Spieler und wir müssen jetzt was machen. Und ja, dann überlegt man sich halt, wie macht man es? Es ist jetzt die Situation, dass man quasi sagt, okay, wir haben einen Superstar Quarterback, der muss auch mit anderen Receivern irgendwo klarkommen. Also man spart da mehr als jetzt in der Defense, behält dann lieber die Edge Rusher. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass wie man jetzt vorgegangen ist, dass man es so gemacht hat und nicht ein bisschen einheitlicher aufgeteilt hat. Aber okay, ja, es ist auch nicht unmöglich, im Draft gute Receiver zu finden, auch in späteren Runden. Wir haben das bei vielen Teams gesehen in den letzten Jahren. Und man kann da auch, wenn man einmal den Star Quarterback hat und den ordentlich beschützt, kann man auch schnell eine gute Offense
Ja.
zusammenstellen. Ja, Keenan Allen ist ein guter Spieler. Ja, ist ein Verlust, keine Frage. Das wird ihn auch Herbert nicht irgendwie nerven, aber er weiß auch, dass er ein junger Quarterback ist, der noch Jahre vor sich hat in
Ja.
der NFL und dass Keenan Allen eher am Ende seiner Karriere ist und dass es irgendwann, ja, auseinandergeht, ne? Von
Das eint
daher
ja
ist
auch
er
dieses
vielleicht.
Quartett. Das eint ja dieses Quartett. Das Alter, ne? Über die vier
Ja.
Spieler, über die wir reden. Das Alter und eigentlich auch alle, also
Ein bisschen
bei Mac habe ich es jetzt,
verletzungsanfällig,
bei
ne?
Mac
Mac
habe
am
ich es jetzt nicht
wenigsten,
so
ne?
im Blick,
Ja,
aber die anderen drei
genau.
natürlich extrem, ne? Ja.
Ja, Bosa vor allen Dingen auch. Also es ist eine nachvollziehbare Entscheidung, da ganz viel machen zu müssen. Bei welchem Spieler man jetzt wie vorgeht, da stimme ich dir zu, da hätte man vielleicht ein bisschen was anderes erwartet. Aber insgesamt, dass die Chargers da einiges machen müssen, ist klar. Ob sie dann den Quarterback verkraulen, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass man mit einem neuen Coach genug positive Energie reinbringen kann, sagt, komm, wir machen jetzt hier was
Ja.
und wir, aber die müssen quasi jetzt erstmal ein Jahr, obwohl sie ja jetzt nicht ganz oben waren, das klingt jetzt komisch, aber von ihrer Strategie her muss man einen Schritt zurück machen eigentlich als Chargers. Für mich ist das
Absolut.
ein Schritt zurück und zu sagen, wir müssen jetzt ein bisschen kleinere Brötchen backen, wir haben sehr viel in das Team investiert, extrem teure Veteranen da gehabt und versucht, diese da an Kansas City ranzukommen, in der AFC weiterzukommen. Und wir müssen einmal einen Schritt zurück machen. Wir müssen wieder uns besinnen. Wir müssen gut draften. Wir müssen günstige Spieler haben, die dann mit unserem
Entwickeln.
starken Quarterback entwickeln. Wir haben jetzt einen guten Coach. So, und wir gucken jetzt nicht dieses Jahr, sondern wir gucken auf die nächsten 3 Jahre. Da wollen wir Erfolg haben. Wollen wir ins Super Bowl vielleicht. Ja, das könnte ein Ziel sein. Ich weiß jetzt nicht, was die Chargers in ihrer Kabine da sagen oder was der General Manager sagt, aber das ist für mich bei den Chargers. Ich würde jetzt gucken, 3 Jahre, ich muss jetzt den Quarterback, natürlich muss ich dem auch irgendwie den bei Laune halten und der nicht gucken, dass er total frustriert ist oder verletzt ist oder irgendwas. Aber es wird nicht möglich sein, jetzt in einer Offseason mit einem neuen Coach alles auf den Kopf zu stellen und mit den Chargers schon Erfolg zu haben.
Nee.
Und du musst jetzt einen kleinen Schritt vielleicht auch zurück machen.
Wird ja auch witzig, in der Division, in dieser Division coachen jetzt Sean Payton, Jim Harbaugh und Andy Reid in 2024. Wer vor, sagen wir mal, 3 Jahren darauf $100 gesetzt hätte, hätte, glaube ich, einen ganz guten Schnitt gemacht, ne? Weil, also es sind drei Coaches mit ganz viel Renommee, sicherlich auch unterschiedliche Charaktere, Herangehensweisen und auch unterschiedliche Erfolge. Der eine mit College-Meisterschaft, der andere hatte seine beste Zeit natürlich auch schon ein bisschen hinter sich jetzt, war aber trotzdem auch sehr gehypt, als er kam. Und dann natürlich das Walross, der gerade allen anderen Coaches eine lange Nase macht und sagt: Ja, Leute, also ich habe ja natürlich diesen Mahomes hier und dann bin ja ich auch noch da und dann müssen wir mal gucken und wir haben auch noch den Swift-Effekt und dann. Habt
Läuft's.
ihr alles nicht? Habt ihr alles nicht? So, ne? Habt ihr alles? Ich hab das alles, habt ihr alles nicht? So, und dann musste erstmal den vorbei. Und für die Chargers, ich habe neulich doch irgendwo jetzt die Tage wieder irgendwie jemanden gesehen, der schon irgendwelche Playoff-Pictures für 24 skizziert und hat die Chargers auf einen Wildcard-Spot gesetzt. Dann habe ich kurz geguckt, ob das ein Chargers-Fan war. Also, sorry. Also, ich liebe Justin Herbert, aber die werden ja mit den Playoffs mal sowas von nichts zu tun haben normalerweise. Deshalb.
Das Argument, was ich dir geben kann, Tobi, ist, dass die Division nicht so schwierig ist, weil wir haben eben über Denver gesprochen. Die haben noch ganz andere Probleme. Die haben keinen Quarterback und die haben insgesamt jetzt die nächsten 2 Jahre 85 Millionen Cap-Hit von Wilson, die sie erstmal verarbeiten müssen. 50
Der
Millionen
ihn noch
diese
einen
Saison.
einschenkt im direkten Duell dann dieses Jahr.
Genau,
Mit
das heißt,
Fields.
da, wer ist denn da der Quarterback? Mit wem muss ich mich denn da messen und was kann
Ja.
das Team eigentlich?
Ja, also
Also, außer dass der Coach
Quarterback-technisch ist
ganz gut
Herbert die
ist.
2, aber das wäre ja auch so oder so wahrscheinlich. Also ich
Und dann
meine.
hast du auch die starken Raiders,
Die
die auch
Raiders
keinen
nicht zu
Quarterback
vergessen. Ja.
haben, ja.
Zwei richtig gute. Aiden O'Connell und Your Man, Gardner Minshew.
Ja, ich bin begeistert. Also er ist da die
Ne?
ganz
Sehe es,
klare
ich sehe
Nummer
es, ja.
2 in der Division und vielleicht können dann die Chargers auch die 2 in der Division sein. Nicht, weil sie so gut sind, aber die
Weil
anderen
die anderen noch
Teams
schlechter sind.
auch
Ja.
große Probleme haben. Ja, ich meine, die
Vielleicht.
Raiders Defense ist vielleicht ganz interessant jetzt. Ich weiß nicht, da müssen wir mal gucken, was jetzt noch passiert im Draft und so weiter, bevor wir Rankings machen und Playoff-Teams tippen und so. Aber es ist ja auch der Rest der AFC stark. Es gibt viele gute Quarterbacks. Das heißt, ich sehe das auch schwierig, für die Chargers in die Playoffs zu kommen. Aber zumindest die 2 in der Division zu sein, denke ich, ist durchaus möglich.
Okay. Würde ich Stand heute nicht auf Sie tippen, aber wir tippen ja heute auch noch nichts. Gut. Dann machen wir dieses Segment zu und gehen in Segment 3 und spielen eine Runde Wordplay.
Cool.
Und da geht es um den Comeback, den Reigning, Defending, Undisputed Comeback Player of the Year. Joe Flacco. El Flacco.
Der Mann mit den schweren Taschen.
Der Mann mit den schweren Taschen, der auch gerne die Scheine in der Couchritze versteckt, wo er so lange gesessen hat, bis er dann nochmal von den Browns angerufen worden ist. Also, jetzt kommt der Satz und Christian legt vor: Die Verpflichtung von Quarterback Joe Flacco durch die Colts ist Punkt, Punkt, Punkt.
Unnötig, finde ich. Unnötig. Ich bin kein großer Fan davon. Ich habe dann auch gelesen, ja, er soll dann auch ein bisschen Mentor sein
Ja,
und so weiter.
natürlich.
Mentor in was denn? In möglichst hohe Verträge
Zum Beispiel.
zu bekommen und möglichst viel Geld zu verdienen in seiner Karriere. Ja,
Er hat
also ich
Super Bowl
fand,
gewonnen, Christian. Hier ein bisschen mehr
ja,
Liebe für Flecko. Der Mann kann doch dem
ja.
Richardson noch was beibringen.
Weiß ich nicht, ob die spielen, sind ganz unterschiedliche Quarterbacks, spielen ganz unterschiedlich Football. Du
Ja.
hast einen jungen Quarterback, der
Das
verletzt war,
stimmt.
der viel Reps braucht. Klar, da einen Veteran hinzusetzen, ist okay, aber für mich war Minshew auch ein super Backup
Ja.
für die Colts. Der hat das letztes Jahr wieder gezeigt. Ich wäre da mit einer Konstanz gegangen, hätte versucht, ihn weiter zu verpflichten. Und Flacco ist für mich, es war eine nette Story letztes Jahr. Aber ich würde da als Colts nicht drauf setzen, dass er das dann nochmal ein Jahr später, nochmal ein Jahr älter für mich, wenn ich in Woche 7 oder Woche 9 dann meine Verletzung habe und ihn brauche, dass er das dann nochmal in einem anderen Team so aufs Feld zaubert. Also ich bin skeptisch und sage, das ist irgendwie unnötig. Also ich fand's,
Ja, ich
bin nicht
gehe ein
so ein Fan.
bisschen in die andere Richtung an der Stelle und sage, das ist überlegt, eben weil man weiß, Richardson, von dem man sich ja erhofft, sein erstes volles Jahr jetzt zu bekommen, nachdem er seine Rookie-Season leider ja früher abbrechen musste. Und deshalb sehe ich natürlich auch dieses Mentor-Ding, auch wenn sie unterschiedliche Typen sind, aber Joe Flacco weiß auch, wie man Spiele in der NFL gewinnt. Ich glaube, dass er das kaum in dem Trikot der Colts in 2024 selber zur Schau stellen dürfen wird, weil wenn bei Richardson alles okay ist, spielt er halt die Saison durch. Aber er macht nochmal 4,5 Millionen garantiert. Der hat noch einen Max-Value von 8,7 Millionen Dollar. Und ich finde, es ist so ein bisschen, ich weiß, auch da wieder der Vergleich schwierig, aber er ist ja so ein bisschen jetzt in dieser Backup-Rolle und so ein bisschen er ist so ein bisschen der neue Fitzpatrick, finde ich. Also ein erfahrener Backup, der Spektakel liefern kann, der einfach loose spielt, wenn er aufs Feld kommt. Das hat ja Flacco und Baltimore. Das war ja highly entertaining. Ne? Das war wie Jameis Winston. Touchdowns und Picks wechseln sich ab, nur irgendwie in cool, mit ein bisschen Swagger, das, was Winston halt irgendwie immer abging. Und das war ja auch bei Fitzmagic dann so. Deshalb kam ja auch dieser Name Fitzmagic. Das war irgendwie in den letzten Jahren, da war er so ein Journeyman, dann hat er hier gespielt, da gespielt, überall kam er mal rein, weil entweder wurde der Starter gebencht oder hat sich verletzt
Let's.
oder war sonst was passiert. Und so ein bisschen ist Flecko, glaube ich, hat so ein bisschen diese Rolle angenommen, auch wenn er natürlich jetzt nicht der extrovertierte Fun, ich reiß mir mein T-Shirt in den Stands auseinander und stehe oberkörperfrei bei -2 Grad in einem Playoff-Spiel von Buffalo. Fitzpatrick ist, aber so ein bisschen, glaube ich, wird er als das gesehen. Er wollte noch weitermachen. Die Colts haben einen erfahrenen Mann gesucht und deshalb finde ich, ist das eine überlegte Verpflichtung.
Da sind wir ja nicht einer Meinung, Tobi.
Nee.
Okay, vielleicht beim zweiten Punkt. Der Vierjahresvertrag von
Ja.
über 92 Millionen Dollar für Wide Receiver Calvin Ridley bei den Titans ist.
Kurzsichtig. Ist mein Wort. Es ist kurzsichtig. 50 Millionen sind ja garantiert. Ich meine, der Mann hat letztes Jahr immerhin 1016 Yards und 8 Touchdowns hingeblättert auf den Rasen. Wobei, ja, Jacksonville offensiv oft nicht alles so funktioniert hat, so möchte ich es mal formulieren, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Teilweise wurde er übersehen oder ignoriert, auch von Lawrence hatte ich oft das Gefühl. Alle Leute, die Ridley immer so im Fantasy als Streamer hatten, haben da auch viel gelitten. Und deshalb, ja, ich meine, grundsätzlich waren die Zahlen ja nicht so grottenschlecht, aber der Mann ist auch 29 und das ist dann mit einem Vierjahresvertrag. Also ich sag mal so, sie werden ihm nicht die 92 Millionen Dollar zahlen müssen über die ganze Strecke, weil ich glaube, dass er nicht die Kriterien erfüllt, um das am Ende alles zu bekommen. Er war einer der Wide Receiver Free Agents, um die sich jetzt einige noch geschert haben, einige Teams, oder vielleicht auch nicht so viele geschert haben, wie man, aber man konnte zumindest davon ausgehen. Ja, aber mich begeistert das jetzt nicht. Die Titans haben ja schon, du merkst, die Titans waren dieses Jahr so eines dieser zwei, drei Teams, Christian, die hatten viel Cap Space, also haben die auch damit rumgeschmissen. Und wenn man das alles ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht, mit einer anderen Möglichkeit vom Cap Space her, dann würde woanders, also sagen wir mal, Ridleys einziger Spot war Tennessee und die haben ja diesen Cap Space, ja geil für ihn. Wenn Ridleys einziger Spot Tampa Bay gewesen wäre und die haben nicht so viel Cap Space, ja, dann hätte er es auch unterschrieben, weil er halt irgendwo spielen will. Ist ja logisch. Viele haben auch gedacht, er bleibt in Jacksonville, so, ja, will vielleicht nur mal irgendwie kurz den Markt testen, kommt dann zurück. Nee. Aber die Titans ist ja auch mit Pollard, wir haben da letzte Woche auch drüber geredet, ne? Das war jetzt auch so ein Move. Und da merkst du einfach, das ist ein Team, das kann gerade mit Geld um sich schmeißen, lockt halt damit diese Leute. Die sind aber eigentlich overpriced, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und
Ja.
da er halt 29 ist, 4 Jahre, 33 auf dem Niveau, wie er jetzt war, über 4 Jahre für 50 Millionen garantiert und 92 Max Value, nee, kurzsichtig.
Ja, für mich ist das Ganze übertrieben, haben wir
Ja.
es genannt, ja. Es ist übertrieben, weil es ist viel zu viel Geld und es ist auch übertrieben, weil man nicht weiß, was wollen die Titans eigentlich erreichen jetzt? Ja, klar, willst du einen jungen Quarterback verschiedene Möglichkeiten geben, aber Ridley. Ja, Ridley für die Hälfte hätte ich gesagt, ja, ist interessant, kann man mal probieren. Aber für die Summen, da hat er mir auch zu wenig geleistet oder zu wenig Konstanz gehabt. Gezeigt ja bei Atlanta dieses Potenzial, dann da suspendiert und jetzt, du hast es gesagt, die Zahlen, okay, 1000 Yard Receiver, ja, okay, aber das ist eine gute zweite Option vielleicht. Ist er ein richtiger Nummer 1 Receiver? Ist er
Nope.
ein Receiver, den ich nahezu 100 Millionen bezahlen will? Nein, nein, will ich nicht. Und von daher ist es für Tennessee ja, keine gute Entscheidung irgendwo. Und unklar, was der Plan ist. Will man da nicht lieber eigene Spieler entwickeln? Will man da nicht lieber auch junge Spieler Möglichkeiten geben, mit dem Quarterback zu wachsen, anstatt da jetzt jemanden reinzunehmen, der dann schon wieder runtergeht in seiner Leistung, ja, der dann, du hast gesagt, dann vielleicht 32 ist oder so. Nee, ich bin da kein Fan, war mir zu teuer und Titans weiß ich nicht so richtig, was man macht. Die Legenden lässt man gehen, Henry lässt man gehen und dann gibt man das Geld aber aus für schlechtere Spieler, wie ein Pollard, wie ein Ridley. Finde ich irgendwo nicht gut. Also gut für Henry, dass er da weg ist und dass er in Baltimore ist, aber
Ja.
ja, Tennessee sehe ich kritisch.
Okay. So. Einmal die Stimme ein bisschen ölen und mache dann auch ganz offiziell Segment 3 zu. Wir gehen weiter in Segment 4. Das sind nochmal ein paar Headlines und ein bisschen Free Agency und noch ein bisschen Rumgetrade und was weiß ich. Bevor wir einsteigen und jetzt gleich über die Vikings reden, eine kurze Nachricht von Basti, der eine Mini-Korrektur hat, wobei ich finde, die ist gar nicht so mini zur letzten Woche. Der Playoff-Win von Cousins war auch ein später tiefer Touchdown auf Diggs, aber das Minneapolis Miracle hat Mr. Universe Case Keenum orchestriert. Das hatten wir,
Ah.
glaube ich, letzte Woche tatsächlich nicht mehr richtig
Okay.
zusammengepuzzelt. Ja, ich habe dann auch noch mal mir das Spiel von meiner Football-Festplatte, die irgendwo hier in diesem Bereich des Kopfes liegt, nochmal abgespult und habe Case Keenum gesehen. Ja, es war Case Keenum. Erinnert aber nichts daran, dass Kirk Cousins, der Flecko der Neuzeit, wenn es um schwere Taschen geht, tatsächlich ja auch trotzdem nur diesen einen Playoff-Win hatte.
Genau, aber du, ja, okay, du hattest dann das andere, du hattest das Spiel, glaube ich, dann reingebracht,
Ja,
was
ja.
aber,
Ich glaube, du hattest es richtig und ich habe für Verwirrung gesorgt. Ja.
ja, ich meinte eigentlich, also ich meine, das wäre ein Touchdown zu Rudolph gewesen, den ich irgendwo auch noch im Kopf gehabt habe.
Ach
Naja,
so.
okay. Jetzt muss ich nochmal
Ja,
nachgucken.
das wird
Okay.
ja, wenn der Basti es hört, wird er uns das auch noch irgendwie auflösen können. Der hat das alles noch auf dem Schirm. Vor allen Dingen diese Momente als Vikings-Fan in besonderen Spielen, wo es halt positiv für dich ausgeht, die behältst du natürlich auch in Erinnerung. Weil ansonsten leidest du ja einfach. Also Jahr um Jahr um Jahr um Jahrzehnt um Jahrhundert, weil mit den Vikings gewinnst du halt nichts. Ne? Aber
Gut.
egal,
Ja.
solange, ich sage ja immer, solange die Cowboys und 49ers keine Championship gewinnen, war es immer eine gute Saison. So, und jetzt gehen wir rein in diese Nummer. Es war nämlich hier Trade Alert, Christian. Die Texans haben ihren Pick Nummer 23, der, wenn mich nicht alles täuscht, ja eigentlich ein Cleveland-Pick mal war, zu den Vikings geschickt und dafür im Gegenzug zwei Second-Rounder erhalten. Ich glaube, einer davon ist ein Future-Second-Rounder, einer ist ein aktueller. Was bedeutet dieser Trade von Draft-Picks für beide Franchises? Und riecht es für dich nicht auch ein bisschen so, als würde Minnesota 11 und 23 vielleicht noch mal zu einem Bundle zusammenschließen, um den Fahrstuhl in der ersten Draftrunde für was auch immer noch mal nach oben zu gehen?
Ja, für einen Quarterback dann, oder? Also es ist
Ja,
natürlich.
kommst du mit 11 und 23? Ich wollte es nicht so direkt sagen. Ich wollte erst mal
Ja,
gucken,
so
wie du
weit
reagierst.
kommst du
Kommst
nicht.
du mit 11 und 23 auf 3 oder 2?
Nein, aber du musst ja noch einen First-Round-Pick im nächsten Jahr dann drauflegen, ne? Und
Und
dann,
damit kommst du unter die Top 3?
ja, vielleicht auch nicht, aber
Und
vielleicht kannst du noch ein
sind
bisschen
Jaden
was. Also
Daniels und
ja.
Drake May die ganze Sache wert?
Oder
Oh,
gehen sie eher in die Top 10 und
scheiße. Oh.
sagen, uns reicht der vierte Quarterback? Ja.
Den kriegst du an Position 11 vielleicht ja auch so, oder?
Musst ein bisschen hoch, also du packst deine beiden Picks zusammen und gehst auf 8 hoch oder auf 6 hoch oder
Boah,
solche Sachen.
boah. Also ich weiß nicht, dann lieber dein gerade genanntes Szenario. Du nimmst die beiden Picks und packst noch irgendwie einen anderen Future, weiß ich nicht was dazu. Vielleicht reicht auch noch irgendwie ein Second Rounder zu den beiden First Roundern, um irgendwie in die Top 5 reinzugrätschen. Aber du kannst halt auch dich nicht hinter den Patriots auf der 4 einreihen und mit den Cardinals einen Move machen, sondern du musst ja eigentlich den. Also du. Also, sorry. Ich glaube, eigentlich geht es doch nur. Du kannst doch eigentlich nur. Du musst entweder die Commanders oder die Patriots ausstechen. Aber wie willst du das machen? Keiner von den beiden wird das. Naja, gut, das ist ja Zukunftsmusik. Erstmal, was bedeutet das für die beiden Franchises? Für Texans sammeln Picks ein. Und für Minnesota, glaubst du, es ist tatsächlich dieses Vorhaben? Oder will man einfach, bleibt man einfach vielleicht darauf sitzen und sagt, Quarterback, wir kommen eh nicht so hoch und nehmen jetzt einfach für zwei richtig gute Spieler, die an der Stelle auch hingehören im Draftboard und ziehen dann da. Was denkst du?
Das ist auch möglich. Also erstmal ist ja eine Flexibilität, die du hast. Ne? Du sagst, okay, mich interessiert der Draft dieses Jahr, ich will was machen, ich will Moves machen, oder ich will Spieler haben, ich will da nochmal rein und gib diese zwei Second Rounder dann auf dafür, um hochzupicken. Und die Texans sagen im Gegenzug, naja, uns interessiert der Draft nicht so. Wir glauben nicht, dass da der absolute Impact-Spieler da ist. Und die haben ja letztes Jahr hochgedraftet, ne? Die haben ja zwei hohe First-Round-Picks gehabt. Und sagen, wir gehen lieber ein bisschen zurück und stellen uns breiter auf und nächstes Jahr einen Zweitrunden-Pick, um ein bisschen was zurückzuholen. Was sie gekriegt haben oder umgekehrt gesagt, was Minnesota aufgegeben hat, ist eigentlich nicht zu viel, muss man sagen. Sie haben eigentlich einen ganz guten Deal gemacht. Für die Texans ist es okay, denke ich mal, aber Minnesota hat nicht zu viel abgegeben für den First-Round-Pick. Und jetzt hat man halt zwei und kann gucken, ob sich vielleicht diese was ergibt. Aber es ist natürlich bei einem Team, was dieses Loch auf Quarterback hat und diesen, sag ich jetzt mal, Weihnachtsmann, den sie da für 10 Millionen verpflichtet haben. Ja, da fragt natürlich jeder danach oder da sieht man, da ist so ein
Moment,
Geschmäckle, ne, Tobi?
Moment, Moment,
Also,
Moment. Habe ich das Hackenberg-Announcement verpasst oder?
ja,
Ach, du
es
meinst
ist
Darnold. Du meinst
Sam
Darnold.
Darnold. Ja.
Sam Darnold.
Nachdem sie Cousins verloren haben, ist natürlich da diese Frage, wie geht man weiter vor? Und wenn so ein Team jetzt zwei First-Round-Picks hat, dann fangen natürlich genau diese Spekulationen an. Wissen tut man es nicht, vielleicht ergibt es auch nicht, aber es ist natürlich ein Team, was ein Quarterback braucht und zwei First-Round-Picks hat und dann auch im nächsten Jahr noch was abgeben kann oder im übernächsten Jahr. Das ja. Sieht so aus, als wenn sie sich für die Quarterbacks dieses Jahr interessieren.
Ja,
Weil
das schreit irgendwie danach. Schefter hat jetzt wohl bei Pat McAfee auch angedeutet, die Vikings sind noch nicht fertig. Und alleine nur dieser eine Satz Der ruft dann einfach hier den Gedanken auf den Plan, das wird dann schon irgendwie in diese Richtung vermutlich gehen. Ich bin mir nur wirklich, wie gesagt, nicht sicher. Also du kommst doch eigentlich. Also geht jemand von den Teams auf 2 und 3 runter, weil er sagt, okay, wir passen in Bezug auf alle Quarterbacks dieser Draftklasse erst einmal, also von den oberen. Und gehen runter, sammeln Picks ein, weil wir einfach so die Franchise werden. Also es wäre ein interessanter Ansatz, den ich jetzt für New England oder auch Washington sehr, sehr mutig fände, tatsächlich. Und ich fände es irgendwie mega interessant, wenn die Vikings hochgehen und sich tatsächlich dann einen Daniels oder einen May holen. Also, und es würde auch natürlich so ein bisschen, oder wenn du sagst, vielleicht wollen sie den vierten haben und traden nur so weit hoch, bis sie wissen, dass niemand anders ihnen den
Ja.
Viertbesten wegschnappt. Denver ist natürlich da so ein Kandidat, ne? Wird dann immer gerne genannt. Deshalb, ja, muss man mal schauen. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ja, der Christian hat noch mal gerade mir das hier rüber gebeamt. Ja, Vikings gegen die Saints. Ja, klar. Das war
Ja, das Playoffs-Spiel,
Kyle
was
Rudolph
Cousins
von
gewonnen hat
Kirk
und
Cousins. Ja.
ja,
Mit
und
dem
in
Defender,
Overtime.
dem war das der Williams bei den Saints, der da vorbeigesegelt ist, ja, ne?
Das war dann auf jeden Fall das Spiel, was ich
Ja.
meinte.
Genau. Ja, aber die Vikings werden schon natürlich irgendwie eine Idee haben, aber vielleicht sind sie auch jetzt gerade noch in der Position, dass sie abwarten können und überlegen können, was man daraus, also wie man diese Draftpicks konvertiert. Konvertiert man sie zu zwei Spielern, die auch dringend, also oder irgendwie oder klaffende Löcher schließen lässt, oder geht man dann schon irgendwie auch Richtung Quarterback? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja eine, das habe ich bis jetzt, glaube ich, im Podcast noch nie gesagt, und so langsam geht es mir auch besser mit dem Bier. Vielleicht hätte ich mehr Bier trinken sollen heute schon vor dem Podcast. Eine Sache habe ich noch nie erwähnt jetzt bei diesem Ganzen. Ich will nicht, dass Marvin Harrison Jr. bei den Arizona Cardinals landet. Ich will, dass
Oh,
der.
das wird
Ich, ich,
schwer.
das wird schwer, ja. Und deshalb fände ich so einen Trade der Vikings da hoch. Das würde die ganze Sache schon wieder irgendwie eine andere Dynamik geben. Und ich würde ja Marvin Harrison Jr. so gerne mit dem Kollegen Justin Herbert bei den Chargers zusammen sehen. Da sind auch noch andere, also Neighbors und Odonsei oder wie er heißt. Das sind ja
Ja, das ist auch gut, ne?
mutmaßlich
Ja.
drei Top 10 Picks,
Ist
drei.
sogar, ja.
Also von den ersten 10 Picks werden drei Quarterbacks sein, mindestens drei Quarterbacks und halt drei Wide Receiver. Das ist, glaube ich, schon klar. Dann geht noch der Joe Alt, der Tackle geht noch irgendwie mit da rein. Das sind, glaube ich, schon 7 Leute, die in den Top 10 sicherlich fix sind. Aber gut, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, Draftspekulationen. Da freue ich mich drauf. Werden auch die Ausgaben der nächsten Wochen dann hier füllen können. Hier wollen wir es vielleicht an der Stelle dabei belassen. Ja.
Ja, okay, machen wir weiter.
Vikings auf jeden Fall kein schlechter Move. Das können wir mal sagen.
Oh. In Detroit werden die Verträge mit Head Coach Dan Campbell und GM Brett Holmes verlängert. Außerdem holen die Lions DJ Reader, der ja vorher in Cincinnati gespielt hat. Habe ich mich auch mit einem Bengals-Fan ausgetauscht letztlich. Die sagen, ja, das ist schon ein Verlust
Wer
und
das
ist
wohl
natürlich
war.
mehr Erfahrung für die D-Line, für die Lions dann und ein guter Run-Defender. Auf der anderen Seite hatten die Lions sowieso schon eine gute Run-Defense auch. Ja, was sagst du dazu, Tobi?
Ich fange mal mit dem Spieler an, weil ich da irgendwie eigentlich ein bisschen mehr Spektrum sehe zum Diskutieren über Sinn und Unsinn. Reader ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber er bringt auch nochmal diese Veteran Help da einfach rein bei den Lions. Und das kann nur gut tun. Die Lions haben, wie ich finde, bis jetzt gute Entscheidungen getroffen, um den Kader noch weiter zu verstärken, das Roster auch breiter aufzustellen. Ja, was die beiden Herren abseits des Spielfeldes anbelangt, den einen am Spielfeld und den anderen oben sitzend in der Loge, kann ich nur sagen, alles richtig gemacht. Es fühlt sich ja so an, als wäre es erst 20 Episoden her, dass wir über, wie hieß er noch hier, dein Trainer bei Detroit, der irgendwie nichts gewonnen hat. Mann, wie hieß er denn, der Knabe, der da 1,15 oder 0,16 gegangen war mit denen? Der Head Coach, der Pfeifenheini da.
Du meinst den großartigen Mann mit dem Bleistift
Ja,
am Kopf.
Patricia, der eine, aber da, war das nicht
Also.
auch bei den Lions? Ich gucke gleich nochmal nach, wenn du sprichst, aber die Lions, worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur, die Lions haben jetzt tatsächlich endlich mal Leute am Werk, wo man auf
Sagt können.
Kontinuität hoffen kann. Und die Kontinuität quasi, die liegt auf so einem Silbertablett und du musst jetzt nur noch quasi den Teller an dich ranziehen und sagen, es ist meiner. So, und jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfen und die bleiben einfach noch ein paar Jahre da. Und das haben sie gemacht. Und diese Kombination aus GM und Coach, wenn du beide gleichzeitig verlängerst, ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, die Arbeit zwischen den beiden funktioniert gut und beide arbeiten gut. Und wenn beide gut arbeiten, funktioniert die Franchise gut. Das ist ganz einfache NFL-Arithmetik, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Beispiel McVay und Snead. Ja, da hat man gesagt, auch oh, Snead, der verscherbelt alle Picks, der Idiot, der ist bald weg und so. Und dann kam der Erfolg und dann hat sich diese ganze fucking Draft-Picks-Strategie ausgegangen und dann hat man die beiden verlängert. So. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Das gab es ja woanders auch schon. Auch seit es unseren Podcast gibt. Und das ist in Detroit jetzt der Fall und ich finde das gut, was sie machen. Ich mag die Art und Weise von Campbell. Natürlich musste ich auch mal ein bisschen gegen ihn sein, als es um das Playoff-Spiel gegen die Rams ging, jetzt im Frühjahr oder im Winter. Aber ich finde, auch Holmes macht da einen sehr, sehr guten Job. Und die Franchise ist eigentlich in dem besten Zustand seit 15 Jahren mindestens, 20 Jahren. Und da haben die beiden halt auch einen großen Anteil dran. Also absolut in Ordnung. Christian.
Ja, ist absolut gut. Kann man überhaupt nicht sagen. Sie treffen ganz gute Entscheidungen jetzt auch. Was jetzt nicht drin steht, ist ja noch die Verpflichtung vom Corner Charlton Davis da von Tampa, für den haben sie getradet. Das ist ja auch
Ja.
ein guter Move. Und mit der D-Line, ja, klar, ist es schon eine Stärke gewesen, Run Defense, aber bringst da nochmal einen guten Spieler rein und machst das noch besser und dann. Gerade Run Defense sind auch ein bisschen ältere, erfahrene Spieler meistens besser. Und für den Pass Rush kannst du vielleicht dann auch nochmal einen Spieler im Draft holen, dann für die andere Seite. Ne? Ja, also Detroit macht da schon was richtig. Auch diese ganze Idee, wir müssen jetzt in der Defense, Offense läuft. Okay, wir müssen aber in der Defense noch was tun, gerade Corner und D-Line, vielleicht auch Pass Rusher. Das verstehen sie und da kann man alles so ein bisschen nachvollziehen, finde ich. Also im Gegensatz zu den Titans macht das Sinn.
Ja.
Ja, du bist in der richtigen Richtung, du machst weiter so und ob das Ceiling wirklich Super Bowl ist mit dem Quarterback, man weiß es nicht. Ja, vielleicht läuft sich das auch mit dem Coach irgendwann so ein bisschen rund mit dieser harten Gambia, ne, beißen jetzt hier in die
Natürlich.
Kniescheibe-Mentalität. Das kann nach ein paar Jahren auch passieren, aber im Moment ist die Situation Detroit, die Fans sind happy. Nach der Saison sind alle zufrieden und man versucht darauf weiter aufzubauen und das ist absolut nachvollziehbar.
Ja. Ja, Detroit bleibt eine spannende Franchise zu beobachten. Es gibt ja Entwicklungen verlaufen in der NFL immer in Wellen. Es geht rauf, es geht runter. Manchmal geht es wieder schneller rauf und runter, als man das eigentlich erwartet. Manchmal geht es sehr, sehr lange runter, bevor es dann überhaupt wieder rauf geht. Bei den Lions ist halt, glaube ich, in der breiten NFL-Community auch hierzulande. Da ist schon eine Menge Love inzwischen auch, die sich da entwickelt hat. Wenn es Jared Goff nicht mehr ist, irgendwann weiß ich nicht, ob sie irgendwie vom Erfolg her, ob ihnen das nicht irgendwie einen Stein in den Weg legt, auch hoch zu draften. Ne? Vielleicht ist mal irgendwann auch ein Free Agent Quarterback. Naja, aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt ist dieses Duo verlängert. Personalentscheidungen auch jetzt in der Free Agency gut und Detroit ist ein Team, dass man das mal sagt, dass wir das bei Delay of Gamer, es hat 298 Episoden gedauert. Die Detroit Lions sind ein Team, eine Franchise, wo Kontinuität Einzug gehalten hat. Das hätte ich in Episode 2 oder 9 oder 29 oder 28 nicht gesagt. Und du auch nicht.
Sicher nicht.
So, muss ich gleich nochmal gucken. Eine Frage noch, Christian, zu dem Reader, zu der Verpflichtung. Du hast gesagt, die haben schon eine gute Run-Defense. Wie siehst du, das denn von, also ich meine, er ist jetzt nämlich der Jüngste. Wie siehst du das denn auch so vor diesem Standpunkt, die anderen noch so ein bisschen ja, in die Hand zu nehmen, irgendwie diese Erfahrung reinzubringen, auch so für ein Locker-Room? Oder ist das immer ein Faktor, der irgendwo erklärt wird, den du zu hoch gehangen siehst? Also würdest du dir als GM einen Spieler holen, wenn der Preis stimmt und sagen, ja, der bringt mir auch was für den Locker-Room? Oder ist dir das also.
Nee, also ich bin eher der Meinung, es ist die Leistung. Bei Sportlern und bei gerade so hochprofessionellen und ehrgeizigen Sportlern ist es die Leistung, die zählt. Und du musst ja, die können ja auch alle bewerten, wie die anderen spielen. Du kennst es ja auch von Sportlern, die du ausgeübt hast. Wenn du auf dem Tennisplatz stehst und siehst jemanden, dann weißt du ungefähr, was der kann und wie der spielt. Und genauso ist es auch in den Teamsportarten, wenn du da mit jemandem spielst und siehst, was der kann und was der macht, und dann weißt du, der kann dir weiterhelfen und dann kann der dir auch was sagen. Aber
Ja.
es muss über die Leistung kommen. Also ich glaube so weniger an dieses, ja, und war schon mal in einem Playoff-Spiel und der erzählt dann unseren Spielern was und so. Dafür gibt es Coaches. Coaches, die bringen da was von ihrer Philosophie rein und die lernen den Spielern was und die Spieler müssen aber über ihre Leistung überzeugen. Aber wenn ich dann sehe, hey, der ist ein Typ, der macht das besser als ich gucke mir bei dem was ab, weil sonst habe ich keine Spielzeit, dann bringt mir das was. Dann bringt das was zu junge Spieler, die sagen, Mensch, anstatt jetzt, weiß ich nicht, zu der Party zu gehen, gehe ich vielleicht nochmal in den Kraftraum, weil der sitzt schon da und sonst spielt der wieder Sonntag. Dann bringt mir das was, ne? Also so würde ich es ein bisschen beschreiben. Also diese Vorbildfunktion, klar schon, aber es muss alles auch über Leistung kommen. Es reicht jetzt nicht, jemanden zu haben, naja, der war vor 3 Jahren mal gut. Das reicht nicht.
Ja, der Coach, den ich als irgendwie neben Patricia als besonders erfolglos noch angesehen hatte, war Jim Schwartz, der auch irgendwie wenig gebracht hat. Aber der eigentliche Name, der mir eben im Kopf rumgeisterte, war Hugh Jackson. Und der war aber in Cleveland natürlich, nicht in Detroit. Hugh Jackson, großer Fan. Der Christian hat auch auf der linken Wade ein Hugh Jackson-Konterfei tätowiert. Das seht ihr nur hier natürlich nicht, weil wir den Podcast ja nicht ins Internet stellen. Und ich sehe auch eigentlich nur immer den Kopf von Christian, nicht das Hugh Jackson-Tattoo. Hugh Jackson, ganz großartige Zeit in Cleveland. Ja, aber vielleicht lag es auch daran, Cleveland und Detroit, zwei Franchises, die beide im Sumpf waren. Deshalb kam ich irgendwie auf Hugh Jackson.
Ja, man muss sagen, Schwartz ist halt ein guter Defensive Coordinator, ne?
Ja, das ist
Also
er.
Head
Das,
Coach war nicht gut, aber als
ja,
Defensive
das auf jeden
Coordinator ist
Fall.
er ein spannender Typ.
Wir haben jetzt gleich noch eine
Ja.
kleine Free Agency Headline, aber vorher muss ich noch einmal reingrätschen, weil wir haben ja eben über die Chargers gesprochen und da war ja klar, zwei von diesen Stars bleiben mit Paycut. Einer spielt für die Bears. Aber wo spielt eigentlich Mike Williams in der neuen Saison?
Hat er was
Und jetzt
bekommen?
gerade kommt die News, während wir hier aufnehmen, ne? That's live. Er hat einen Einjahresvertrag, der
Kansas City.
bis zu 15 Millionen Dollar wert sein kann. Sorry, das ist schon wieder völlig overpriced. So, Quizfrage, Christian. Wer hat all seine guten, fast oder viele gute Receiver oder scheinbar gute Receiver aus dem letzten Jahr verloren? Hat letztes Jahr ganz viele Receiver gesammelt, so wie John Elway gerne auch Quarterbacks gesammelt hat oder Cleveland Head Coaches. Na, weißt du's?
Jacksonville? Nein.
Nee, die Conference stimmt. Ja, und bei Jaguars und dem Buchstaben J bist du schon ganz richtig.
Jets?
Es sind tatsächlich die New York fucking Jets.
Ach Gott.
Ein neues Toy für den König der Dunkelheit. Ja.
Eieiei, okay, die
Happy
Jets
Birthday,
spielen
Aaron
jetzt gut.
Rodgers. Mike Williams. Na, wenn er fit bleibt mit Garrett Wilson, finde ich das jetzt nicht so das allerhässlichste Tandem, aber. Und Lazar ist, glaube ich, auch noch übrig geblieben vom letzten Jahr.
Ja,
Und
ja.
hier die Corey Davises und Mecole Hardmans dieser Welt sind ja nicht mehr da. Und wo sitzen die Jets im Draft eigentlich? Habe ich doch eben hier aufgerufen gehabt. Die Jets sitzen an 10. Ja, genau. Deshalb werden sie auch noch mit Receiver bzw. Tight End. Brock Bowers hat man da irgendwie mal immer gehört. Ne? Vielleicht
Tackle.
ist Odunze auch noch einer, den man da haben kann. Neighbors, wenn er noch ein bisschen runterfallen sollte. Ich bin gespannt. Ja, so, das war noch das. Und jetzt hat der Christian noch eine kleine Headline, bevor wir zu den Four Downs gehen. Und dann ist der Podcast doch schon wieder verdammt lang geworden.
Bin ich dran? Ach, war mir jetzt gerade gar nicht so klar.
Habe ich jetzt einfach mal
Okay.
so entschieden.
Ach so. Nochmal die Rams, Tobi, für mich
Deswegen,
dann natürlich. Ja,
ja.
natürlich. Die haben einen sehr talentierten jungen Quarterback verpflichtet, und zwar Jimmy G. Und ein Safety auch, der vielleicht nicht allen so bekannt ist, aber der gut in Washington gespielt hat, ne? Cameron Curl. Die kommen nach LA. Wie gut sind die Personalentscheidungen der Rams, Tobi?
Ja, wir haben ja letzte Woche jetzt nicht groß darüber gesprochen, aber es fing ja auch an erstmal mit den Entscheidungen für die O-Line. Ne? Man hat Kevin Dotson, für den
Guard,
man letztes Jahr
Guard,
getradet hat,
ja.
den Guard aus Pittsburgh, den hat man behalten, hat den bezahlt. Man hat, es war ja auch klar, dass die Lions nur einen ihrer beiden Free Agent Guards behalten werden. Und dann sorry,
Jackson?
ja, Jonah Jackson heißt er.
Ja.
Ich habe gerade an dem Vornamen auch überlegt. Der war dann zu haben und ja, da haben sie zugeschlagen. Das war schon ganz gut. Die haben Darius Williams zurückgeholt. Der war ja auch in dem Super Bowl Team Corner, hat jetzt zuletzt in Jacksonville gespielt. Das finde ich auch dann ein sehr, sehr gutes Signing. Viele haben so ein bisschen die Nase gerümpft wegen Colby Parkinson, dem Tight End, der früher bei den Seahawks war. Aber man weiß ja auch, Higbee ist noch verletzt. Wird knapp mit dem Saisonstart möglicherweise, je nachdem, wie die ganze Reha noch verläuft. Und da sagen dann auch wieder einige, die kurz innegehalten haben und überlegt haben, auch in diesem McVay-System, ja, das ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Das hat mir alles ganz gut gefallen. Und damit haben sie auch klargemacht, Avila, den sie letztes Jahr selber gedraftet haben mit dieser Online-Verpflichtung, den schieben sie auf Center. Lassen ihren Center, der Free Agent war, Shelton, lassen sie gehen. Sie haben Noteboom restrukturiert. Sie haben ja mit Donald da auch noch jetzt quasi diese Restrukturierung gehabt. Und ein bisschen was wehtut, ist, dass Fuller, der Safety, weg ist. Und Cameron Curl finde ich aber gut als Safety. Ich wünsche mir ja eigentlich auch noch einen zweiten Safety. Ich habe es letzte Woche mal hier so kurz durchklingen lassen. Also Justin Simmons noch, auch so ein bisschen ähnlich wie mit DJ Reed oder den Lions, ein bisschen
Ich
auch
habe es in Bewerbungsschreiben, ja.
Veteran für den Lockerroom. Und oh, der würde mir noch gut gefallen. Und dann erwarte ich eigentlich, dass sie mit ihrem Pick im Draft in der ersten Runde entweder noch einen Corner holen, um uns von Darian Kendrick zu befreien. Der Mann, der quasi jede Flagge letztes Jahr in der Defense ging auf ihn. Und ein Rookie, der Plug-and-Play-Starter sein könnte. Und Darius Williams würde mir viel besser gefallen als Darius Williams und Kendrick. Oder halt ein Edge-Rusher. Oder halt ein Interior-Lineman, jetzt wo Donald weg ist. Mal schauen. Alles schön und gut. Jimmy G, und jetzt komme ich dazu, das ist irgendwie was mich jetzt als Backup nicht so begeistert. Ja, sorry, aber da kannst du auch meinetwegen Carson Wentz nochmal als Backup behalten. Also, weil der hat jetzt da schon irgendwie auch die Connections mit allen gehabt, der kennt da alles, Jimmy G kommt da rein. Ja, der passt auch in dieses McVay-System, wenn er mal einspringen muss. Und das Einzige, was er vielleicht noch bringen kann, ist, er kann ein bisschen 49ers-Intel weitergeben an McVay. Ne? Wie knackt man die 49ers auch mal in der Regular Season? Das wäre mal eine Maßnahme. Aber ansonsten begeistert mich dieser Jimmy G-Move überhaupt nicht. Also ich
Ja.
weiß, der Christian will es nicht hören, aber da hätte ich tatsächlich sogar Flecko als Reservemann noch geholt.
Ja, und besser als Flecko ist er, glaube ich, schon. Oder du hast da mehr Konstanz vielleicht drin. Ja, ich bin da auch nicht begeistert, ne? Er ist dauernd verletzt gewesen in den letzten Jahren, und von daher kann man sich da auch nicht hundertprozentig auf ihn verlassen. Selbst wenn Stafford jetzt ausfallen würde, und wie viele Spiele hält er denn durch? Drei, fünf,
Ist
zwei?
erstmal auch
Keine Ahnung.
gesperrt.
Ja, das ist
Ist
auch
erstmal
noch, genau.
zwei Spiele gesperrt, ne?
Ja. Also ist ein bisschen, ja, jetzt vielleicht nicht super nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite ist natürlich Backup Quarterback okay. Ja, das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Insgesamt finde ich, was sie gemacht haben, ganz gut, und einen guten Safety zu holen, der ja schon einer der Top Free Agent
Der war
Safety
ein
war, ne?
Siebtrunden-Pick, ne? Und
Ja, aber er hat
da
nicht
sagen
gut
ganz
gespielt,
viele, der
finde ich,
hat
ne?
noch echt massiv Upside und hat da schon in Washington, wo halt ja, also alle, die in Washington gut gespielt haben, hat man trotzdem so das Gefühl, sind untergegangen, weil man einfach die Washington
Ja.
Commanders so komplett über den Kamm geschert hat und gesagt hat, Tonne auf und alle rein. Ich habe eben das mit dem Cornerback gesagt, vielleicht noch ein Cornerback im Draft. Tre'Davious White, der gerade von der Verletzung zurückkehrt,
Ja.
heute Visit bei den Rams. Vor 3 Jahren hätte ich gesagt, geil. Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch.
Herzverletzung. Ist immer schwer von außen zu beurteilen, ne, ob wie dann die Verfassung ist.
Ja.
Eigentlich ein gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Spieler gewesen,
Talentiert,
aber
ja.
gewesen, ne? Also ja.
Ja. Ja, die Mock-Drafts. Es wird immer wilder. Jetzt auch mit dem Trade der Vikings. Aber das ist jetzt ein Thema für einen anderen Tag. Und wir können eigentlich jetzt an der Stelle auch die ganze Nummer zumachen und in Richtung Four Downs weiter wandern.
Ja, Segment 5 vor Downs. 1, Verstärkung für die Offensive Line der Jets. Left Tackle Terrence Smith kommt von den Cowboys und Morgan Moses von den Ravens. Ne? Also Left
Ja.
Tackle, Right Tackle.
Ja.
Bringt das Duo die Jets weiter, Tobi?
Ja, das hoffe ich, weil ich einfach großes Interesse daran habe zu sehen, was Aaron Rodgers mit dann bald, ja, 40 ist er ja jetzt schon, ne? Was er mit 40 jetzt in dieser Saison auch zu leisten imstande ist. Nach der Verletzung, was kann er bringen? Kann er die Jets wirklich Richtung Playoffs führen? Vielleicht sogar ein bisschen weiter rein in die Playoffs? Ja, Smith hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder Verletzungsprobleme. Moses finde ich dann schon fast irgendwie den sinnvolleren Move, weil hat auch da schon mal gespielt. Für Vera Tucker heißt
Solide,
das
ne?
wohl.
Solide würde man da sagen, ne?
Solide, ja,
Bei
solide. Ich bin
Moses,
jetzt
ne?
kein Fan von Morgan Moses, aber es gibt schlechtere Right Tackle, um Gottes Willen. Elijah Vera Tucker kann weiter Guard spielen, da war ja auch ein bisschen spekuliert worden. Sie haben Pick Nummer 10, geht's Richtung Receiver, geht's Richtung Tight End. Der Mike Williams Move jetzt von heute, gibt mir da keinen Aufschluss drüber, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Jets mit 10 auch nochmal in die O-Line investieren, sehe ich jetzt nicht mehr so hoch, weil sie beide geholt haben. Ich sehe das Talent bei beiden Spielern, beide sind aber auch über 30 Jahre alt, es ist ein gewisses Risiko da und gerade bei Tyron Smith, ja, das ist so ein bisschen so ein Whitworth-Kopie, ne? Der
Ja,
war
wenn
lange
er
bei einem Verein, du
so
holst ihn
gut.
jetzt her und hoffst, dass das nochmal so ein Fresh-Start ist für einen Spieler, der eigentlich schon, sorry, wenn ich das so sage, super alt ist. Aber wenn es funktioniert, sind die Jets clever gewesen. Und wenn Smith ausfällt und da haben sie keinen, der auf Left Tackle aushelfen kann und der Qualität hat, eieiei, dann sieht es heute wieder finster aus. Für den Meister der Finsternis.
Ja. Du hast halt im Moment keine Möglichkeit, Spieler zu entwickeln, weil das einfach zu lange dauert. Wenn jetzt ein
Ja.
normaler Weg wäre, zu sagen, okay, wir draften Left Tackle, wir müssen unsere O-Line und vielleicht in der dritten Runde noch einen Right Tackle und dann gucken wir mal mit zwei jungen Tackle, wie Seattle das auch vor 2 Jahren gemacht hat. Oder, dafür haben sie ja die Zeit nicht. Es ist ja ganz klar, also jetzt, die erste Saison war schon verloren, das ist diese Saison, es ist vielleicht noch nächste Saison, jetzt, jetzt, jetzt. Und das heißt, man braucht Veteranen, man braucht Leute, die schon mal ja, ein paar Spielchen auf dem Buckel haben. Und das ist eine Möglichkeit. Aber man braucht noch eine Absicherung. Man braucht dann Plan B bei so Spielern. Man braucht einen Swing Tackle, der da mal einspringen kann, wenn jemand verletzt ist. Mal gucken, was sie sich noch für Gedanken haben. Ich würde das insgesamt erst bewerten nach Draft und wenn es dann auch Richtung Free Agency geht, wenn Richtung Training Camp geht, Entschuldigung, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt die O-Line der Jets und das sind auch die Backups. Und wie sieht man das Ganze, ne? Es sind schon mal zwei richtige Moves. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
Du musst es
Aber
ja
da
was
muss man
tun
noch ein
als
bisschen,
Jets.
genau, da muss man noch ein bisschen jetzt, jetzt muss man das Ganze noch so ein bisschen feintunen, noch so ein bisschen drumrum bauen, so ein bisschen den Backup machen, weißt du?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was sie da noch machen. Zweites Down, Christian, geht an dich. Die Jaguars holen Defensive Lineman Eric Armstead, früher 49ers, und die Texans holen Danielle Hunter, den Defensive End, vorher Minnesota. Und ich wollte nachgucken und ich habe nicht nachgeguckt, aber habe ich nicht letzte Woche gesagt, als Landing Spot wären die Texans für Danielle Hunter ganz okay? Oder habe ich mich da, war das ein anderer Spieler? Hunter
Das ist ein
zu den
anderer
Texans.
Podcast, vielleicht auch. Nein.
Nee, es war
Vielleicht hast du es
Hunter.
gesagt.
Ich habe gesagt, beide, Justin Simmons, Danielle Hunter sind die beiden, die ich noch geil finde. Beide passen zu den Rams. Und dann habe ich aber gesagt, als Alternative Simmons zu den Colts. Ist alles noch offen und Hunter zu den Texans. Tatsächlich, ich habe es gesagt und 20 Minuten nachdem wir fertig waren mit dem Podcast, ist dieser Move passiert. Welchen findest du spannender?
Ja, ich glaube, Texans und Hunter findet man spannender.
Ja.
Einfach auch, weil die Franchise letztes Jahr besser war, neuer, interessanter Head Coach gut. Und jetzt hast du natürlich da die zwei Edge Rusher, die auf dem Papier erstmal richtig gut sind, ne? Anderson auf der einen Seite, Hunter auf der anderen Seite, beide Spieler, die 10 plus 6
Ja.
machen können, die ihre Ambitionen, wenn sie eine normale gute Saison haben und fit sind, ja, geht das in die Richtung. Und damit ist es schon ein Fund, womit du so eine Defense ausstatten kannst. Also das ist für mich der interessantere Move. Ja, wie bei vielen Spielern, über die wir immer gesprochen haben, ja, muss fit bleiben. Dann macht Sinn, ne? Talent ist da, keine Frage bei Hunter.
Armstead 3 Jahre 51 Millionen, Hunter 2 Jahre 51 Millionen, wovon 48 garantiert sind. Das ist halt schon für auch jetzt jemanden, der rund um die 30 ist. Er hatte jetzt so sein Karrierejahr, ne, mit 16,5 Sacks. Ich finde auch, das ist ein gutes Duo mit Will Anderson in Houston. Aber ich finde auch interessant, Armstead in der Defense mit Trevon Walker und Josh Allen. Das ist vielleicht auch nochmal was, was der Jacksonville Defense ein bisschen was verleiht. Aber der interessantere Move ist Hunter. Ich verstehe den Armstead-Move der Jaguars aber auch. Und der ist finanziell ein bisschen angenehmer als
Ja,
der,
Edge
den die
Rusher sind
Texans haben.
teuer, ne?
Ja, sind sehr teuer geworden. Hat tatsächlich auch, ich glaube, man kann das sagen, er hat tatsächlich auch einen Defensive Tackle über die letzten 10 Jahre mit beigetragen, dass auch die Edge Rusher teurer geworden sind. Auch wenn er selber gar kein Edge Rusher auf Papier war. Wir sprachen eingangs heute über ihn.
Ja.
Ja.
Das ist da, worauf du hinaus willst.
Ja.
Okay, drittes Down, Tobi. Ich habe eben einen Wide Receiver noch zu den Chiefs gegeben, der dann doch bei den Jets unterschrieben hat. Aber hier ist einer für die Chiefs. Hollywood Brown, ja, ein Jahresvertrag, sinnvolle Verstärkung für Mahomes.
Ja, ich bin ja weiterhin auf dem Pfad, dass ich sage, jeder, der den Ball festhalten kann, ist ja eine Verstärkung für diese Chiefs Offense. Also mal abgesehen von Rashee Rice, und das war auch nur mit Abstrichen, war das ja mitunter eine Katastrophe. Die meisten Drops der Liga, das hat sie viel gekostet, schon während der Regular Season, hätte sie auch in den Playoffs viel kosten können. Maximaler Wert 11 Millionen Dollar. Ja, ich glaube, es ist noch irgendwie halbwegs vertretbar. Was hatte Brown im letzten Jahr in Arizona, in einem Team, wo ja, Quarterback-technisch natürlich auch viel drunter und drüber ging? Murray kam erst spät wieder. Es war Katastrophenjahr eigentlich in Arizona. 51 Receptions, 574, 4 Touchdowns. Es ist für mich nicht das Mega-Upgrade auf Wide Receiver. Ja? Also, es entbehrt, glaube ich, nicht nochmal einen guten Second Rounder oder vielleicht mit dem letzten Pick in der ersten Runde einen anderen guten Receiver zu finden, um da auch nochmal wieder jetzt dem Quarterback zu zeigen, hey, also, ne, du musst jetzt nicht nur immer mit diesen, vorhin habe ich sie in meinem anderen Zusammenhang, diesen Average-Typen, so habe ich sie genannt, arbeiten, sondern wir tun auch was. Ja.
Ja, ich finde es okay. Es ist diese MVS-Rolle dann auch, ne?
Ja.
Der entlassen worden ist. Welcher Spieler ist jetzt besser? MVS ist für mich noch ein bisschen dynamischer gewesen, eigentlich in den letzten Jahren, mit den, man öfters mal mit tiefen Pässen gesehen. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, noch schlechtere Hände und hat weniger ja, gute Catches dann auch gemacht oder mehr fallen gelassen. Ja. Von daher, für mich ist es ein okay Move. Die Chiefs suchen nach Wide Receiver Talent, versuchen da was zu finden, aber das kann noch nicht alles sein.
Viertes und letztes Down. Die Commanders traden Quarterback Sam Howell zu den Seahawks. Und die Falcons schicken Desmond Ridder, auch ein Quarterback, zu den Cardinals. Und jetzt fragen wir mal andersrum, Christian. Welcher Move ist sinnloser?
Ja, Ridder zu den Cardinals ist für mich sinnloser. Die haben mit Murray einen Quarterback. Was soll das? Okay, die nehmen den als Backup. Ja, Howell zu den Seahawks von den Commanders ist spannender, weil er, ja, letztes Jahr haben die Commanders noch gesagt, das ist der Mann da in Washington und so weiter, haben uns den verkauft. Ist
So
er nicht
100-mal gesackt
gewesen.
worden, ne?
Ist er nicht gewesen, aber auf der anderen Seite in Seattle ist natürlich auch mit Smith, Geno Smith, ja, der ist noch der Starter, aber vielleicht hat er da nochmal die Chance, in Zukunft irgendwie ranzukommen. Und für mich ist er irgendwie der spannendere Spieler. Also ich sage, Ridder ist auf jeden Fall der sinnlosere Move.
Da schließe ich mich bedingungslos an, weil halt diese Competition Howell Smith oder wenn halt es Smith bleiben soll, ist Howell ein sehr, sehr guter Backup, finde ich erstmal. Auch dann mit einer besseren Line in Seattle. sind zumindest ein, zwei, drei brauchbare Linemen mal sicher da. Und damit ein, zwei, drei mehr als in Washington zuletzt. Ja, und in diesem Pick-Swap geben sie auch nichts Höheres als einen Drittrunden-Pick ab. Ja, das finde ich okay. Und die Commanders werden ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Quarterback im Draft auswählen. Und ja, 1-zu-1-Tausch übrigens auch ganz selten, ne? Ridder gegen Rondale Moore, der Wide Receiver geht Richtung Atlanta und ist dann
Ja.
noch eine weitere Waffe oder
Verstärkung für Cousins, ne?
Anspielstation für Mr. Cousins. Der Mann, der weiß, wie man in der NFL Verträge aushandelt. Oder er hat einen Agent, der nur bei ihm die besten Sachen rausholen kann. I don't know. So, ich glaube, wir sind durch für heute. Wir haben die ganze Nummer dann auch wieder ja, Stunde 25 plus gestreckt. Ich war mir nicht so ganz sicher, wie das heute alles funktioniert, aber
Nur noch ganz gut.
das war alles ganz okay, glaube ich. Und deshalb sage ich erstmal vielen Dank, Christian. Und
Sehr gerne, Tobi.
wir sagen vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war ja Episode 298 von The Lay of Game. Nächste Woche, ja, werden wir mal schauen, wie wir das alles so machen. Es gibt ja auch immer mal wieder Leute, die überraschenderweise oder nicht überraschenderweise im Urlaub weilen und dann gucken wir mal, welcher Konstellation und ob wir aufnehmen. Wir halten euch auf dem Laufenden auf allen bekannten Kanälen, als da wären. Und deshalb fange ich jetzt mal so rum an. Facebook und X, ne, mit @delayofgameNFL und Instagram delayofgame_podcast. Diese Episode, wie auch alle anderen Folgen, die sich in bald 6,5 Jahren Podcasts angehäuft haben, und wir machen das immer noch. Und wenn ich jetzt heute merke, wie sehr es mich abgelenkt hat, hat es ja auch wieder Spaß gemacht und dann weiß ich auch, wofür wir es noch machen. Alle Folgen gibt es bei SoundCloud. Natürlich sowieso da, wo es gute und schlechte Podcasts gibt, bei Apple Podcasts und bei
Spotify.
Yes, danke. Christian, der ist immer auf Zack, der ist immer, der ist so ready jedes Mal für
So
die.
kompliziert ist es ja nicht,
Ja,
ne?
ja, ja. Ja, ja andere schalten nach 1,5 Stunden Podcast vielleicht auch schon mal gedanklich ab. Nicht der Christian, der ist hier scharf wie eine Rasierklinge bis zum Letzten. Und jetzt sind wir aber auch wirklich fertig für heute. Ja, Episode 299 kommt. Wann und wie werden wir euch auf jeden Fall noch darüber informieren. Und dann gibt es ja auch bald Episode 300. Und da gibt es dann irgendwas Special-mäßiges, wie auch immer. Schauen wir mal. Also, macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Für heute sind wir raus.
Ciao.